Das Lied 10.000 Reasons oder 10.000 Gründe, was wir vorhin gesungen haben, das werde ich in Zukunft als das Lied in mir tragen, was seit Monaten das erste Mal wieder ist, dass wir gemeinsam. War das nicht beeindruckend, was da passiert ist im Raum? Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war, für mich war das so heilig gerade. Das fing leise an und dann stand jemand auf. Gut. Es ist alles ganz einfach. Eigentlich ist alles ganz einfach. Nein, das eigentlich nicht. Es ist alles einfach. Wenn du dich fragst, wie das Christsein funktioniert. Immerhin, wir haben heute zwei Taufzeugnisse, wo zwei ganz am Anfang stehen. Wenn man sich fragt, wie funktioniert das, Christ zu sein in dieser Welt, dann ist diese Predigt heute für dich. Und wenn du schon ganz lange als Christ unterwegs bist und da hast ein bisschen verloren, was ist so dieser eine Grundsatz, man braucht ja nicht viele, was ist so dieses eine, was im Leben ist, dann ist diese Predigt für dich. Es ist ganz einfach. Ich fange mit einer Geschichte an, es hallt ein bisschen hier. Ich fange mit einer Geschichte an, die dir dazu da reinführt. Da war vor 2000 Jahren, ungefähr um die Zeit Jesu, ein jüdischer Gelehrter, ein Rabbiner, Hillel hieß der, H-I-L-L-E-L. Ein freundlicher Mann, man sagt, er war beliebt beim Volk, unheimlich belesen und weise, hat das Denken des jüdischen Volkes über die Tora sehr geprägt, also über die 5 Bücher Mose, die wichtigsten Gedanken. Und er bekommt an einem Tag Besuch, dieser Mann, von einem anderen, der ist kein Jude. Und dieser andere sagt zu ihm, Meister, ich habe eine Frage an dich. Und die geht folgendermaßen. Er stellt sich so hin. So. Und er sagt, wenn du mir die Tora erklären kannst, solange ich auf einem Bein stehen kann, dann werde ich gläubig. Wenn du mir die Tora erklären kannst, solange ich auf einem Bein stehen kann, dann werde ich gläubig. Der Mann hatte das schon mal bei jemand anders probiert, einem anderen berühmten Rabbiner der Zeit. Der hat ihn vertrieben, hat ihm mit irgendeiner Rute hat er ihn weggetrieben. Das kann man im Talmud nachlesen. Wer genau wissen will, wo. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Der hat ihn einfach vertrieben und dann kommt er zu Hillel, stellt sich wieder auf ein Bein und macht das gleiche Ding. Und der Rabbiner ist aber ganz clever. Er überlegt einen Moment und sagt dann, Moment, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist die ganze Tora. Alles andere ist Kommentar dazu. Geh und lern es. Geh und lern es. Das ist die Zusammenführung aller Dinge. Also die 5 Bücher Mose, das sind die wichtigsten, heiligsten, größten Bücher. Das ist die Tora. Und er sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Geh und lerne es. Alles andere ist Kommentar. Auf einen Satz kondensiert. Und fast zur gleichen Zeit, ehrlich gesagt, so ganz genau wann Hillel, der hat ein bisschen vor Jesus, glaube ich, gelebt. Aber im gleichen Jahrzehnten, da irgendwo in der Ecke, in diesem ersten Jahrhundert, da kommt Jesus daher. Und hat viel zu sagen den Menschen. Und in einer seiner Predigten, die berühmteste Predigt, nämlich die Bergpredigt, da sagt er ziemlich zum Ende hin diesen einen Satz. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch als Aufforderung. Und Jesus geht sogar noch weiter. Er sagt nicht nur, das ist das Gesetz, sondern er sagt, das ist Gesetz und Propheten, das ist alles. Die beiden sind sich einer Meinung. Ne? Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Und diese beiden haben sich das ja nicht ausgedacht, unabhängig voneinander. Sondern sie haben es tatsächlich aus diesem Buch, aus der Tora, aus diesen 5 Büchern. Und zwar haben sie es physisch tatsächlich aus der Mitte der Tora. 1., 5., 2., 4. im 3. Buch Mose, Levitikus, nennen wir das, in Kapitel 19, Vers 18, da steht dieser eine Satz, liebe deinen Nächsten, und kann man weiter übersetzen, entweder wie dich selbst, oder liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Das ist die Mitte. Das ist alles. Das ist der Kern des Ganzen. Nun, das Interessante ist, dass ich diese Regel auch zitieren hätte können aus ganz, ganz anderen Kulturen, Traditionen. Thales von Milet sagt diesen Satz. Konfuzius spricht davon. Indische Schriften, deren Titel ich nicht aussprechen kann. Satosch oder Zarathustra heißt er bei uns auf Deutsch, der persische Gelehrte. Immer wieder in allen Religionen und Weisheitsliteraturen dieser Welt taucht dieser Satz auf. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist so schön, dass es eigentlich auf die Postkarte gehört. Ne? Dann hängt man es an die Seite und dann kann man es schön vergessen. Das Interessante ist noch einmal, dass vor 130 Jahren parallel zur Weltausstellung in Chicago 1893 sich Christen und Juden zum, wie hieß das, Weltparlament der Religionen zusammengetan haben und haben eingeladen. 50 Religionen haben sich, Religionsvertreter haben sich versammelt und sie haben sich unter diesem Satz versammelt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Oder positiv, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das war das, was sie gemeinsam trugen. Das klingt so schön, dass es bedeutungslos ist. Lassen wir es doch lieber in, weiß ich nicht, in schönem Orange auf einem braunen Hintergrund auf die Postkarte kleben. Als schönen Satz, der kommt in die Küche. Angepinnt und da bleibt er dann hängen. Das klingt so ein bisschen groß, naiv, wie bei der Misswahl, wenn die Miss gefragt wird, und was ist dein größter Wunsch? Weltfrieden. Ja, so ein Ding. Diese goldene Regel, dieses, was ich da ausgeführt habe, ist so offensichtlich richtig, dass man sagt, das kann nichts taugen. Nicht mal für ein anständiges Erwachsenengespräch. Das bringen wir unseren Kindern im Kindergarten bei. Ja. Da gehört das hin, da müssen die es lernen. Wir aber lassen es in der Küche, an der Pinnwand. Das ist zu banal. Ist es nicht so? Das Wahre und das Heilige und das Gute, das ist nicht versteckt irgendwo. Das steht geschrieben auf dieser dösigen Postkarte. Und der Auftrag, den Hillel gibt und den Jesus gibt, ist, geh und lern es. Und es ist nicht, mach die Welt kompliziert, sondern geh und tu genau das. Aber vielleicht ist es so, wie es mit Glauben ist. Vielleicht ist es, wie Paulus das sagt, es ist einfach zu simpel. Für manche ist es einfach nur, wie war das, Torheit oder Dummheit und für andere ist es Gotteslästerung. Es ist viel zu simpel, als dass man es annehmen kann. Es muss doch komplizierter sein. In Jesus schenkt sich Gott der Welt bedingungslos, einfach, sei da, komm, wer du auch bist, was du auch tust, wie oft du auch versagst, komm und komm wieder, immer wieder zu mir. Das ist auch zu einfach, so wie dieser Satz. Tragischer, wenn man es so rum betrachtet, ist es vielleicht, dass man sagt, der Satz ist so wahr und spricht mich auch an, aber ich kann es nicht oder ich will es nicht. Die Geschichte, die Begegnung von Jesus mit dem, was man den reichen Jüngling nennt, fällt ein. Da kommt einer und sagt, ich will unbedingt bei Gott gut dastehen, ich will in den Himmel kommen, sagt er tatsächlich und fragt, was er dafür tun muss. Und Jesus, der ihn lieb gewinnt, so heißt es, der ihn lieb hat, sagt, Mensch, verkauf deinen ganzen Schrott. Und der Mann erkennt, dass Jesus die Wahrheit sagt und geht, weil er es nicht will, weil er es nicht kann, weil es zu groß ist. Ist dieser Satz zu groß für uns? Ist er zu massiv? Es braucht keine weitere Begründung für diese Regel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das sollt ihr ihnen auch tun. Es braucht keine Begründung, weil sie schlicht und einfach einleuchtend ist. Wenn man es ganz weit treibt, könnte man sagen, es braucht noch nicht mal Gott in ihr, weil es ja so ein zwischenmenschliches Ding ist. Das macht es ein bisschen verdächtig in der Kirche. Nun, ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Einmal schauen, so einfach ist es ja wirklich nicht. Es gibt keine konkrete Handlungsanweisung in dem Ganzen. Es gibt kein, du musst in der Situation das tun und in der Situation genau das tun. Das Ganze ist auch nicht keine Balance-Ethik, wie du mir, so ich dir. Das ist keine reaktive Ethik, sondern es geht genau andersrum. Es geht dahin, ich zu dir, wie ich gerne behandelt werden möchte. Das ist mal gar nicht so ganz ohne. Das Erste, was man nämlich braucht da drin, ist das, was wir immer wieder sagen müssen. Ich muss erst mal selbst davon überzeugt sein, dass in mir eine Würde und ein Wert ist, den ich gerne erhalten und geschützt sehen möchte. Dass ich ein liebenswerter Mensch bin. Dass man mit mir anständig umzugehen hat. Wenn ich das nicht bin, dann funktioniert diese Regel übrigens nicht. Dann bringt die auch nur Mord und Totschlag. Einmal muss man also etwas in sich selbst tragen, eigene Achtung, die von der Würde der eigenen Person überzeugt sein. Und dann in die Richtung des anderen auch noch sagen, ich gebe dem nicht genau das, was ich gerne hätte, sondern was seinem Bedürfnis, nicht seinem Willen unbedingt, aber was dem, was ich sehe, was sein Grundbedürfnis ist, entspricht. Ein einfaches Beispiel. In der Firma, ich möchte nicht lächerlich gemacht werden vor meinen Kollegen. Ich möchte nicht beschämt werden mit irgendeinem üblen Witz oder irgendeinem Kram. Darum überlege ich mir im Vorfeld, wie gehe ich mit diesem Menschen um. Ich überlege mir, wie gehe ich um. Weil ich weiß, dass ich so nicht behandelt werden möchte. Geh und lern das. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und hier heute ganz nah, ich weiß nicht, ob das auf der Ebene stimmt, aber ich möchte hier nicht rausgehen und nicht mit ganz vielen von euch nochmal ein Wort gewechselt haben. Und wisst ihr, hier sind ganz viele Menschen im Raum, die sagen, ich bin es wert, dass man mich anspricht. Und dann ist doch die Frage, wie handle ich? Das wird ganz, ganz bodenständig auf einmal. Was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen doch auch. Geh und lern das. Komplizierter wird es, wenn ich sage, bei meiner Arbeit, ich möchte auch nicht, dass mir verschwiegen wird, wenn ich ständig immer wieder den gleichen Fehler mache. So dass sich das anhäuft wie so ein Riesenberg. Sondern ich möchte, dass mir jemand mit mir redet rechtzeitig, so dass ich vielleicht lernen kann. Also bin ich derjenige und will mutig sein, mit jemandem zu sprechen und zu sagen, pass mal auf, das sehe ich. Das sehe ich als einen kritischen Punkt, als ein Problem, was in deinem Arbeitsfeld passiert. Und das Schwierige dann ist auf einmal, dass ich ja nicht nur sagen muss, zack, ich sehe das rausgehauen, ist wichtig, sondern dass ich es auch noch so sage, dass es der andere hören kann und dass der andere das mitnehmen kann. Das ist schwer. Geh und lern. Und noch ein Beispiel zuletzt. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich einen Menschen in meinem Leben gehabt habe, der mir Jesus vor Augen gemalt hat, der ihn mir vorgestellt hat. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich da nahe rantreten durfte und erleben durfte, was Vergebung ist. Das hat mein Leben grundverändert. Darum kann ich aufrecht stehen. Darum kann ich jeden Tag neu anfangen. Vergebung ist das Thema meines Lebens. Und ich bin herzlich dankbar den Menschen, die mir das nahegebracht haben, dass Gott so ist. Annahme, Sinn, Bedeutung. Und jetzt die Frage, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, was mir jemand getan hat, das tut dem Nächsten auch. Wer ist das in eurem Leben? Geh und lern. Man kann die goldene Regel auch zerreden. Ich habe ein bisschen was darüber gelesen und da gibt es tatsächlich eine Diskussion darüber, welche Variante der goldenen Regel wertvoller ist als die andere. Es gibt die negative, das hat der Rabbi ausgedrückt, was du nicht willst. Und dann gibt es Jesus, das ist natürlich immer ganz weit oben, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun. Aber das ist Wortflederei. Es läuft am Ende aufs Gleiche hinaus. Denn ich möchte zum Beispiel nicht, dass jemand vorbeiläuft, wenn ich halb erschlagen am Straßenrand liege. Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das ist eine Nicht-Formulierung. Sondern ich möchte, dass jemand dann anhält. Auch aus der negativen Formulierung kommt immer was Positives raus. Der Bedeutungsunterschied ist nur dann wichtig, wenn man es zerreden möchte, denke ich. Missbrauchbar ist die goldene Regel auch, eindeutig. Man kann versuchen zu sagen, ich gebe dir doch jetzt etwas und jetzt musst du aber auch mir. Aber da ist was anderes in dem Ganzen. Das eine der wirklich, wirklich schwierigen und anstrengenden Punkte bei dem, wie Jesus das sagt, ist, ich weiß, das ist so ein komisches Wort, Vorleistung. Ich tue etwas. Nicht er tut etwas für mich, darum ich für ihn. Ich tue, weil ich zwar gerne möchte, dass man mich auch so behandelt, aber noch nicht mal der Mensch, mit dem ich das tue, muss mich so behandeln. Ich möchte grundsätzlich von den anderen Menschen, von Gott, so behandelt werden. Ich gehe in Vorleistung. Ich achte darauf, wie ich rede. Ich mache den schwereren Schritt, versuche abzuschätzen, was passiert. Wie gehe ich um? Zertrete ich die Würde des anderen oder nicht? Eine Bedingung, was von dem Gegenüber kommen muss, ist nicht Teil der goldenen Regel. Keine Bedingung. Im Gegenteil, dieser Satz steht auch noch im Lukas-Evangelium und dort steht er in der Feldrede, das ist das Gegenstück zur Bergpredigt im Lukas-Evangelium, mittendrin, Kapitel 6, 31 folgende. Und da sagt, wird auch positiv formuliert. Und dann führt Jesus weiter aus und sagt, und Leute, tut das nicht nur mit denen, von denen ihr achten könnt, erwarten könnt, dass sie euch etwas zurückgeben. Da ist Jesus sehr, sehr krass. Lukas ist sowieso, was das Soziale angeht, immer, setzt immer noch mal einen drauf. Nein, tut das mit denen, von denen ihr nichts erwarten könnt, die böse mit euch umgehen, sagt er sogar. Und die Begründung ist, denn Gott ist gut zu allen Menschen. Er lässt es regnen und die Sonne scheinen über allen Menschen. Einfach zu verstehen, fordert einiges zu leben. Geh und lern. Als ich das erste Mal predigen wollte, habe ich mit einer alten Dame aus unserer Gemeinde in Hameln telefoniert und war ganz stolz. Ich habe ihr erzählt, was für kluge Sachen ich sage. Und dann meinte sie nur zu mir, ach Henning, aber das Evangelium muss da drin sein. Es muss Jesus voranbringen. Ich war nicht glücklich damals, weil ich doch so klug war. Aber das ist das Ding. Es muss, Luther sagt, Christum treiben. Wo ist das Evangelium in diesem Satz? Wo ist das Evangelium in diesem Satz? Nun, ich glaube, dass diese goldene Regel einzigartig das Gesamtthema unseres Glaubens ist. Denn Gott selbst lebt die goldene Regel in Jesus. Der sich wünscht, geliebt zu werden, das ist Gott selbst, hat gesagt, ich gehe voraus, ich tue das. Ich liebe euch so sehr, wie es nicht größer geht. Das Menschwerden, das unter den Menschen sein, das Sterben bis hin zur Auferstehung. Ich gehe voraus. Ich erfülle das für euch. Ich liebe euch, ich möchte gern zurückgeliebt werden. Ich liebe euch, denn ich weiß, das ist das, was ihr braucht. Das Liebe, Annahmung, Vergebung, Thema, was ich vorhin benannt habe. Gott tut das uns gegenüber, auch weil er geliebt werden möchte. Das ist mein Gedanke. Gott möchte geliebt werden. sehnt sich, na möchte, das klingt so von oben, sehnt sich danach, geliebt zu werden. Aber es ist nicht die Bedingung. Nun, aber jetzt stellen wir uns vor, und hier sitzen viele im Raum und am Bildschirm sind auch noch einige, die sagen, ich will das leben, denn ich bin so berührt worden von dem Christus und ich will es zurückgeben. Wie liebe ich Gott zurück? Nun, da gibt es die Standardantworten, die wichtig und gut sind, aber da wollte ich gar nicht hin. Ich bin überzeugt davon, dass die Art, wie wir Gott zurücklieben, ist, indem wir die goldene Regel leben, in Bezug auf unseren Nächsten, in Bezug auf den Menschen, und macht es nicht abstrakt, mit dem du in die U-Bahn steigst nachher, mit dem du morgens aufstehst, mit dem du arbeitest oder den du hier noch am Ausgang triffst. Indem wir die goldene Regel leben und sie anwenden auf unseren Nächsten. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass nur in der Art und Weise, wie wir mit dem Nächsten umgehen, wir zeigen, dass wir Gott lieben. Nur in der Weise, wie wir mit dem anderen umgehen, zeigen wir, dass wir tatsächlich zurücklieben wollen. Denn, was war das in Levitikus? Lebe deinen Nächsten, er ist wie du. Er ist wie du. Und das heißt, er ist Mitgeschöpf, er ist mit Gesicht Gottes, Gottes Ebenbildlichkeit ist in ihm. Letzter Satz. Damit wir, die wir Jesus als Vorbild haben, leben können, darum sollen wir sagen, so sehr hat er uns geliebt, dass er seine Liebe gab. Wie wäre es, zu antworten mit Liebe? Geh hin und lern. Henning. Amen.